Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Oh, wie schön ist es, wenn man überzeugte, positive, begeisterte, leidenschaftliche Menschen um sich hat. Leute, die dir Speed geben, die dich ermutigen, die dich mitziehen und andere. Und Begeisterung hat schon in der Regel damit was zu tun, dass irgendjemand was gefunden hat, was ihn begeistert, das ihn beeindruckt, ob jetzt per Zufall oder durch bewusstes Suchen, ob du eine ideale Arbeitsstelle gefunden hast, ein Top-Team, eine schöne Ferienwohnung, ein passendes Kleid, ein schickes Auto, den richtigen Partner, verliebt und jung verheiratet, wissen, wovon ich rede. Also das begeistert. Und das kriegen andere auch mit. Wir haben etwas gesucht, wir haben es gefunden und wir waren völlig aus dem Häuschen. Es hat uns gepackt, begeistert und das ist immer auch ansteckend. Also wenn du mit so Leuten zusammen bist, das ist gut. Das motiviert selber. Und auch in einer Gemeinde, so wie in der KFB, endlich die Gemeinde gefunden. Einige suchen, kamen hier in die Gemeinde, haben sich eingebracht, alles engagiert, mitgearbeitet, gesucht, gefunden. Boah, war das ansteckend. Alles so gut, bis, und jetzt ahnt ihr, worauf ich hinaus will, bis irgendein Punkt kam, bis irgendwas passierte, das nicht kompatibel ist mit meinem Vorverständnis von. Mit meinem Vorverständnis zum Beispiel von Gemeinde. Und dann passiert sehr schnell, dass du sagst, also wenn das hier so ist, wenn das hier so geglaubt wird, wenn die Leitung hier so ist, wenn das hier so gesehen wird, dann nicht mit mir. Und dann bist du nicht mehr weit davon entfernt zu kritisieren, schlecht reden, nörgeln. Also überzeugt und begeisterte Menschen ziehen andere mit und Nörgler ziehen andere auch mit, nämlich nach unten. Ist das so? Ist das auch eure Erfahrung, je nachdem, mit welchen Menschen ihr zusammen seid? Okay. In Johannes 6, den Text, den wir heute betrachten, sehen wir Menschen, die tatsächlich auch Jünger genannt werden in diesem Kapitel, Jünger von Jesus. Und die folgen Jesus nach und sagen auch, endlich haben wir ihn gefunden. Wir haben lange gesucht. Und jetzt ist er hier, der uns mit Brot versorgt hat. Wir haben ihn gefunden. Und Jesus, wir sind so beeindruckt, wir sind so begeistert nach dieser langen Suche. Wir waren zuerst in Bethsaida, haben dich gesucht, dann sind wir über den ganzen See gefahren, haben dich gesucht. Und jetzt haben wir dich endlich gefunden. Wir sind beeindruckt, wir sind überzeugt. Und wir sind so begeistert von dir. Und wir wollen dich sogar zum König machen. Ihr könnt euch erinnern, Kapitel 6, Vers 15, sie wollten ihn zum König machen. Und dann haben sie gesagt, zeig uns, wie du deine Werke tust. Zeig uns, wie wir dieses ewige Brot bekommen können. Zeig uns das. Endlich haben wir dich gefunden. Und dann fängt Jesus an, weiter mit ihnen zu reden. Und er weckt tatsächlich Interesse, sodass sie anfangs auf ihn hören, als er von diesem himmlischen Brot redet. Das hat Interesse geweckt. Aber dann kommt auch bei ihnen der Punkt, wo das Ganze sehr schnell abkühlt. Wisst ihr an welcher Stelle? Als Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Das passte nicht in ihr Vorverständnis zum Thema Glaube und Versorgung im Leben. Das passte nicht in ihr Denken. Und wir sehen hier, dass wir Menschen uns in unserer Grundhaltung gegenüber himmlischen Dingen sehr ähneln, obwohl das jetzt 2000 Jahre zurückliegt. Was nicht in mein Denken passt, damit habe ich Probleme. Und dann heißt es in Vers 41, und da fangen wir heute an, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Ich möchte mit euch diesen Text lesen, die nächsten 10 Verse ab Vers 41 in Kapitel 6 und ich bitte euch, dass wir gemeinsam dazu aufstehen. Johannes 6, Vers 41 bis 51. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt er nun, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ihr könnt euch wieder setzen. Die Menschen damals haben ihn gesucht. Sie haben ihn auch gefunden. Sie haben ihm noch eine Zeit lang zugehört. Aber jetzt sind wir an einer Stelle, wo sie anfangen zu nörgeln bei dem, was sie gefunden haben. Jetzt kippt die Stimmung. Es ist kein leiblicher Hunger mehr da nach Frühstück, Thema Brunch ist beendet. Jetzt wird gegen die Lehre von Jesus gemurrt, so wie Johannes das hier ausdrückt. Das heißt, das Verlangen nach Brot war verschwunden, als man merkte, dass er mit diesem Brot sich selbst meinte. Und wieder werden wir auf ein nach wie vor aktuelles Problem indirekt in diesem Text hingewiesen. Ich möchte das nennen in ein paar Punkten. Warum nörgeln Menschen? Der erste Gedanke ist, weil sie geistig blind sind. Das ist auch schwer, was Jesus hier sagt. Sind wir mal nicht so überheblich, so dass wir sagen, wenn wir damals dabei gewesen wären, wir hätten das alles gleich gecheckt. Die Reaktion der Menschen in der Synagoge auf Jesu Aussage war die gleiche wie die der Juden in der Wüste, die auch gegen Gott gemurrt haben. Bevor und nachdem sie das Manna erhalten haben, was haben die gemacht? Die haben auch genörgelt. Das ist so eine Haltung in Gottes Volk irgendwie, oder? Können wir im Alten Testament nachlesen. Und hier steht ein interessantes griechisches Wort für nörgeln oder murrten, besser gesagt. Das heißt, sie beschwerten sich über ihn. Sie schimpften über ihn. Sie redeten heimlich gegen Jesus. Wir würden sagen, nörgelten rum. Also murren ist dieses Grummeln. Da muss man mal gar nichts sagen. Da merkt man deine Haltung, dass der irgendwie nicht d'accord ist mit dem, was er da vorne sagt. Ja, passt ihm gar nicht. So ein Gegrummel, murren. Und das Wort meint auch, gegen jemand etwas in abfälligem Ton sagen. Also all dieses destruktive, mürrisch sein gegen jemanden oder über etwas, auch heimliches Gerede, dieses Tuscheln, was sich dann so da verbreitet hat, das ist Murren. Und dieses Murren kam nicht nur einmal vor, denn diese beiden Verben, die ihr in eurem Text lest, Murren und Sprachen, stehen in einer Zeitform, die andeutet, dass die Juden es fortwährend taten. Jesus hat was gesagt und was haben sie gemacht?
Was?
Guck dir den an. Permanent. Es war Dauerzustand. Das war die Atmosphäre während dieser Predigt. Ich kann mich an zwei Situationen erinnern, da saß ich in einem Gottesdienst, da war die Atmosphäre genauso. Du hast die Leute gesehen, dass, oh, hier läuft was ganz schön quer. Murren. Bis zu einem gewissen Punkt gehen manche mit, denken mit, hören zu. Aber wenn ein Vorverständnis zum Thema Glaube in Frage gestellt wird, dann ist Schluss mit lustig. Dann ist Schluss mit zuhören, weiter mitdenken. Und genau das war die Situation da. Schluss mit der Suche. Herr Jesus, so nicht. Dann werden die Köpfe zusammengesteckt, dann wird getuschelt, dann kommt Stimmung in die Halle bzw. in die Synagoge. Ich weiß nicht, ob Sie da schon in der Synagoge waren, auf jeden Fall endet die Predigt in der Synagoge. Und dann hören wir auf zu hören. Dann nörgeln wir nur noch rum und grummeln. Und am Ende tun wir was? Wir gehen. Das ist das Ende in Kapitel 6, da kommen wir noch hin. Viele gingen weg. Glaub mir, wenn so ein Zustand in einer Gemeinschaft ist, dann braucht es ein Wunder, dass eine Gemeinde da wieder rauskommt. Sehr vorsichtig sein. Die Menschen damals nörgelten nicht nur, weil er sich als das Brot des Lebens bezeichnete, sondern warum noch? Weil er behauptet hat, dass er aus dem Himmel gekommen ist. Das war ihr Problem. Und sie begründen das auch, warum sie damit Probleme haben. Sie sagen und sie sprachen, Vers 42, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt er nun, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Das ist Murren und Sprechen, Nörgeln live, permanent kritisieren. Wie sagen sie hier? Ist dieser nicht? Und jetzt reden sie von ihrem Vorverständnis. Oh ja, das stimmt eigentlich, was du sagst. Ich kenne auch den Josef, das ist sein Vater. Wieso sagt er, er ist vom Himmel gekommen? Ich kenne auch die Maria. Was hat Jesus gerade gesagt? Sein Vater ist im Himmel? Hey Jesus, wir haben dich im Sandkasten spielen sehen. Wir kennen deine Eltern. Wir wissen, dass du in der Werkstatt deines Vaters Holz gehobelt hast. Du bist doch nicht vom Himmel. Vorverständnis. Vom menschlichen Standpunkt aus gesehen kannten sie Jesus als ihren galiläischen Landsmann. Lukas 3,23 sagt es auch. Und Jesus begann seinen Dienst, ungefähr 30 Jahre alt, und war, wie man meinte, schreibt Lukas, Vorverständnis, ein Sohn Josefs. Und wisst ihr was? Wir hätten es auch gesagt. Die Juden haben sich wegen dieser Aussage aufgeregt. Diese Nörgler meinten, dass Jesu Abstammung rein irdisch ist, rein menschlich ist. Das war ihr Problem. Sie ahnten, dass Jesus damit behauptete, Gott gleich zu sein. Und das passte nicht in ihr Vorverständnis für den Messias. Für sie war Josef der physische Vater von Jesus und deshalb haben sie gemurrt, genörgelt. Sie haben ihn zwar gefunden, aber jetzt passte vieles nicht mehr in ihr Glaubensbild. Und vergessen wir nicht, dass Jesus ein Wunder in Kapitel 6 getan hat. Viele waren beeindruckt. Könnt ihr euch erinnern? Viele waren beeindruckt. Aber ist euch auch schon mal aufgefallen, auch an euch selbst, wie wenig bleibend beeindruckt Menschen von sowas sind? Bleibend beeindruckt? Wir sind von solchen Ereignissen kurz geschockt, kurz begeistert, kurz beeindruckt, kurz euphorisiert, aber dann auch wieder schnell drin in unserem alten Denken. Wunder passieren, beeindrucken uns, aber bleibend? Wir sind beeindruckt in der Situation, vielleicht noch kurz danach, aber wie schnell wird alles wieder normal? Bleibend ist ein Schlüsselwort bei Johannes. Jesus sagt, ihr wollt Wunder, ich rede aber über Bleibendes. Ich rede mit euch über Ewiges. Seht ihr das? Merkt ihr, wie blind wir eigentlich sind? Also das zu sehen, ist schon krass. Wer sieht denn sowas? Wer erkennt denn sowas? Wunder hin und her. Das war ihr Vorverständnis, mit dem sie Jesus zuhörten. Sie behaupteten, die Geburt Jesu sei wie die eines jeden Menschen. Sie kannten Josef, sie kannten die Mutter. Versteht ihr, das ist unser Sehen. Das ist unser Wissen. Und so begegnen wir der höheren Dimension. Und jetzt stehen wir da. Wie gehen wir mit? Wir gehen so lange mit, solange sich etwas mit unserem Vorverständnis deckt. Aber wenn dann etwas dem entgegensteht, dann tun wir was? Murren, krummeln. So fängt es an. Apostelgeschichte 17 ist eine interessante Sache. Da predigt auch Paulus, diskutiert mit denen. Und dann gab es einen Punkt, der mit dem Vorverständnis der Philosophen damals nicht übereinstimmt. Nämlich als er von der Totenauferstehung sprach. Da fingen sie an. Moment. Und dann ging es los. Ihr Vorverständnis. Meint ihr, wir haben alle kein Vorverständnis von geistlichen Dingen? Gerade letztens kam einer zu mir hier in dieser Halle und sagt, wir brauchen keine Theologie, wir brauchen nur Heiligen Geist. Wisst ihr, dass diese Aussage schon Theologie ist? Wir sind blind. Jeder hat eine Theologie. Wie schwer tun wir uns, so einige Themen einfach auch neu zu sehen, mal an uns ranzulassen. Ich nenne euch mal eins. Thema Erwählung, das Thema Zeichen und Wunder, das Thema Heilung, das Thema Inspiration, das sind Themen. Ja, wir haben alle ein Vorverständnis. Alles Themen, die zunächst mal belegt sind von unserem Vorverständnis. Und da Neues zu sehen, da den Blick geöffnet zu bekommen, das ist ein Wunder. Denn wir verlassen nicht liebgewordene Positionen. Kennt ihr das von euch selber? Okay, scheinbar nicht so. Na doch. Jesus sagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Das war damals dem voll entgegen, was die Menschen als Vorverständnis vom Messias hatten. Und dennoch mussten diejenigen, die jetzt damit konfrontiert worden sind mit dieser Offenbarung, reagieren. Was konnten sie tun? Entweder glauben oder zurückweisen. Da gibt es keinen dritten Weg. Und dann ist interessant, das Zweite, wie beginnt denn dann geistliches Sehen? Und das sehen wir jetzt aus diesem Text sehr stark. Öffnet mal euer Vorverständnis. Das müsst ihr jetzt tun. Der zweite Gedanke ist, geistliches Sehen beginnt mit der Offenbarung Gottes. Sonst bleiben wir bei uns. Jesus sagt zunächst mal einen Tadel oder sagen wir guten Ratschlag. Er sagt, murrt nicht untereinander. Nörgeln verhindert offenes Zuhören. Wenn ich nur mit meinem Vorverständnis hier sitze und immer nur gucke, oh, passt das, ist das kompatibel mit dem, was ich denke? Es ist schwer. Genau das war bei den Leuten damals auch der Fall. So ein Nebensatz von Jesus, der aber viel bewirken würde, wenn wir auf Jesus hören würden, nörgel doch nicht gleich rum, wenn du etwas nicht gleich verstehst. Oder dir gegen deine bisherige Meinung geht oder deine Vorstellung irritiert. Hör doch mal auf, gleich zu kritisieren, hör doch erstmal weiter zu. Wir kommen gar nicht mehr so weit heutzutage. Bäm, zack, nein. Jesus geht auf diese Aussage der murrenden Juden gar nicht ein, was sie ihm hier vorwerfen. Im Gegenteil, er vertieft nochmal die bereits gemachte Aussage, die so sehr gegen das Vorverständnis geht, auch gegen unseres, und das unseren Ohren so fremd ist. Wie redet er hier? Zum wiederholten Mal in Kapitel 6, Vers 44. Seid ihr offen? Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das geht gegen unser Vorverständnis. Wie, ich kann nicht kommen? Ich bin ein freier Mensch, ich entscheide. Ich sag ja oder nee. Ich sag nee. Ich habe diesen zweiten Punkt nicht kürzer fassen können. Das ist ganz schlecht für einen Prediger. Ich habe ihn so formuliert. Wir sind blindnörgelnd und daher abhängig von einem inneren Wunder, das von außen kommt. Blöd formuliert, aber das ist genau das, was Jesus sagt hier. Wir sind nörgelnd blind und daher abhängig von einem inneren Wunder, das von außen kommt. Schaut, Jesus antwortet nun wieder, dass Menschen nicht durch ihre eigene Initiative zu Gott kommen, sondern der Vater muss was zuerst tun. Ziehen. Sonst bleiben wir was? Blind und Nörgler. Das geht uns ein bisschen gegen den Strich, gegen unser Vorverständnis. Danke. Merkt ihr, wir sind gar nicht so weit weg von den Menschen damals. Auch wir können so manches in der Lehre von Jesus nur schwer ertragen und nörgeln an manchen Aussagen herum und dann feilen wir sie uns zurecht. Und das geht nicht. Luther hat, ich habe euch das schon ein paar Mal erwähnt, in seiner Diskussion mit Erasmus schriftlich etwas verfasst und vom unfreien Willen würde ich euch gerne was zitieren. Ich lese euch ganz langsam vor.
Er sagt, niemand, Luther schreibt, Christus sagt in Johannes 6, niemand kommt zu mir, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Was lässt diese Schriftstelle dem freien Willen übrig? Denn Christus sagt, es sei nötig, dass jeder vom Vater selbst höre und lerne. Demnach müssen alle von Gott gelehrt sein. Hier lehrt er tatsächlich nicht nur, dass die Werke und das Streben des freien Willens vergeblich sind, sondern sogar, dass das Wort des Evangeliums selbst, um das es an dieser Stelle geht, vergeblich gehört wird, wenn nicht der Vater selbst inwendig spricht, lehrt und zieht. Niemand kann, ja, niemand kann kommen, sagt er. Eine solche Kraft also, durch die der Mensch irgendetwas auf Christus hin versuchen könnte, das heißt auf das hin, was zum Heil gehört, gibt es nicht. Viel Text? Schaut, und diese Unfähigkeit muss durch das Werk und die Erneuerung des Heiligen Geistes überwunden werden. Johannes 6, später im selben Kapitel wird Jesus sagen, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Was ist Fleisch? Dein natürliches Leben, all das, deine natürlichen Gedanken, dein natürlicher Wille, nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. An dieser Stelle kommen wir noch. Das ist das wahre Wunder, auf das die Zeichen alle hingedeutet haben. Jesus sagt, das, was ich physisch für euch getan habe, das kann ich geistlich für euch tun. Ich kann das Wunder bewirken, dass ihr sehen werdet, dass ihr geistlich leben werdet. Das ist das Werk des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Schaut, seit dem Sündenfall sind die Menschen, die von Adam abstammen, gegen Gottes Dinge eingestellt. Ich bekenne, ich habe das nicht so gespürt in mir, weil ich habe eine christliche Familie. Die Bibel zeigt mir anderes über mein Leben. Nein, auch du, Daniel, dass du zum Glauben gekommen bist. Das hat was mit deiner christlichen Familie zu tun. Mein Sohn ist weit weg vom Glauben, der ist in der christlichen Familie aufgewachsen. Wir sind gegen die Dinge Gottes eingestellt von Natur aus. Und Menschen werden den rettenden Glauben der Evangeliumsbotschaft nicht annehmen können, bis Gott zuerst ihre Herzen souverän aus seinem Willen heraus ändert. Ich denke, das ist das, was die Schrift lehrt. Ihr müsst es checken. Gott muss den gefallenen Menschen die Fähigkeit geben, zu glauben. Ja, das reizt zum Widerspruch, oder nicht? Was ist in euch? Komm, da kommt doch gleich das hoch. Moment. Weiter zuhören. Murrt nicht. Sage ich euch jetzt etwas anderes als das, was Jesus den Menschen damals gesagt hat? Ich brauche mal kurz ein Feedback. Okay. Ich hoffe nicht. Aber das ist eine harte Lehre. Ich weiß, die Leute damals wussten das auch. Sehr viele gingen nach dieser Predigt weg. Merkt ihr, wie wenn wir damals dabei gewesen wären, vielleicht auch gesagt hätten, was? Wie kann der nur? Mich so zu degradieren, als wenn ich nicht selbst wüsste und selbst entscheiden könnte. Ja, die Diskussion haben wir doch hier auch gehabt, oder? Also diese Predigt von Jesus hat das Potenzial, dass jeder von uns auch genörgelt hätte. Schauen wir also nicht herab auf die Menschen damals, sondern stellen uns erstmal so mitten in die Gruppe. Sind wir noch ein bisschen mehr bei den Leuten damals, die das gehört haben. Es ist eine schwere Predigt und wir reagieren heute auch nicht unbedingt anders wie die Leute damals. Nein, du kannst von dir heraus nicht zu Jesus kommen, beziehungsweise du würdest es nicht. Es sei denn, dass der Vater dich zieht. Woraus geschlossen werden muss, dass diese Juden in Kapernaum vom Vater nicht gezogen wurden. Wir werden das am Ende sehen. Die Mehrheit ging weg. Was sagen sie? Boah, die Rede ist hart. Wer kann das ertragen? So reden sie über die Predigt. Mit anderen Worten, ein Mensch kann nicht kommen, es sei denn, dass eine Kraft, die außerhalb vom Menschen selbst ist, wirkt. Das ist das Ziehen des Vaters. Dieses Verb hier ziehen kommt im Johannesevangelium 5-mal vor. 3-mal im wortwörtlichen Sinn, da ziehe das Schwert und er ziehen das Netz. Und 2-mal im geistlichen Sinn, also einmal hier, der Vater ziehe und am Ende sagt Jesus, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. So. Und es ist sehr schön, dass Jesus uns dieses Ziehen nun etwas beschreibt. Wie tut der Vater das? Wie geschieht dieses Ziehen? Fällt euch das auf im Text? Vers 45. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Hier ist das Ziehen praktisch erwähnt, wie Gott das tut. Das heißt, Ziehen geschieht durch Lehre. In der heutigen Zeit reicht das auch zum Widerspruch. Glaub nicht, dass da jeder mit d'accord ist. Gott selbst zieht Einzelne individuell zu sich, wie durch einen inneren göttlichen Funken, den jeder angeblich hat, oder durch übernatürliche Zeichen und Wunder. Also die Leute haben alle Zeichen und Wunder gesehen bei Jesus. Jesus definiert dieses Ziehen so: vom Vater hören, also nicht über den Vater hören, sondern wirklich heißt es vom Vater hören und lernen. Und dieser Prozess des Ziehens ist so individuell, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Jeder hier hat die Geschichte irgendwie anders. Jeder hat anders von dem Vater gelernt. Jeder. Also hier ist nicht gemeint, gelehrt im Sinne von, jeder sitzt in der Bibelschule oder im Gottesdienst. Nee. Aber wenn du zu Jesus gekommen bist, hat der Vater dich gelehrt. Wie auch immer, kreativ wie er ist. In langem Prozess, manchmal auf einen Abend, manchmal übernatürlich, also bevor genörgelt werden kann. Ja, auch übernatürlich. Durch eine Vision, durch einen Traum, das glauben wir. Was glaubt ihr, was gerade in den Kriegsgebieten passiert, wo keine Gemeinde ist, wo keine Christen sind? Da kommen Menschen zum Glauben, weil Jesus ihnen persönlich in Träumen und Visionen begegnet. Das glauben wir doch. Aber daraus eine Lehre abzuleiten, dass das das Normale und die Regel ist, das hinterfragen wir. Also, das ist das Normale, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn sie die Lehre hören. Wie sagt Paulus? So kommt der Glaube aus der Predigt. Woher kommt die Predigt? Aus dem Wort. Das ist das Normale, wie der Vater lehrt, heute. Bleibend ist dieses tiefere Ereignis, das dadurch geschieht, wenn Gott, wie auch immer, in seiner Souveränität lehrt und das Wunder der Wiedergeburt wirkt. Das ist das eigentliche Wunder. Merkt ihr, wo Satan unseren Fokus hin tut? Auf äußere Zeichen, Spektakel. Wir verlieren das aus dem Fokus, was der Vater tun will. Jesus sagt, ihr wollt Wunder, mein Vater gibt euch durch ein inneres Wunder etwas Bleibendes, etwas Ewiges. Jesus bestätigt die großartige Wahrheit der Lehre von der Erwählung an dieser Stelle. Über John MacArthur kann man ja denken, wie man will. Ja, manche haben eine Bibel von John MacArthur. Man muss schon alles kritisch lesen, aber in einem Buch hat er diesen Satz gesagt, der mich in der ganzen letzten Woche sehr begleitet hat. Ich möchte euch den zitieren. Wenn der Vater erwählt, dann lehrt er auch. Und wenn der Vater lehrt, dann lernen sie. Wenn sie lernen, dann werden sie gezogen. Wenn sie gezogen werden, dann kommen sie. Wenn sie kommen, dann nimmt Jesus sie auf. Wenn Jesus sie aufnimmt, dann behält er sie. Wenn er sie behält, dann erweckt er sie zu ewigem Leben. Und dann ist die Absicht des Vaters erfüllt. Ich sage immer, welcher Satz mir besonders hier hängen geblieben ist. Wenn Jesus sie aufnimmt, dann behält er sie. Es gibt tausend Gründe, warum ich sage, warum Gott, warum behältst du mich? Also wenn mir Dinge nicht passen, die schmeiße ich weg. Meine Rettung ist begründet in meiner Erwählung. Ich kann nichts dafür. Und wer zu Jesus kommt, so wie Jesus am letzten Sonntag gehört, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn er aufgenommen hat, den behält er. Was für eine Sicherheit haben Christen in ihrem Glauben? Versteht ihr, wir müssen die Worte auch an uns ranlassen. Die sind nicht kompatibel mit unserem Denken, ich weiß das. Und um ein Beispiel zu liefern von der Art, wie der Vater zitiert Jesus hier das Alte Testament aus Jesaja 54, Vers 13. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Also im ursprünglichen Zusammenhang, wenn das in Jesaja liest, ist das eine Verheißung auf die endgültige und bleibende Erlösung von Gottes Volk und seine Wiederherstellung. Jesus unterstützt mit diesem Zitat, dass jemand, der zum Glauben und zur Buße kommt, weil er von Gott gelehrt und somit gezogen wurde, dass er gerettet ist auf Ewigkeit. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Alles beginnt bei Gott und alles endet bei Gott. Jene, die von Gott gelehrt sind, um die Wahrheit zu verstehen, werden auch von Gott, dem Vater, gezogen, damit sie zum Sohn kommen. Und Jesus deutet dann weiter an, dass die Menschen, die an dieser Erlösung teilhaben, zugleich auch die sind, die zu ihm kommen. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, wohin kommt er? Zu mir, sagt Jesus. Damit identifiziert er sich als der, durch den die endgültige Erlösung geschieht. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch ein paar Gedanken, also wird nicht so lang wie der letzte Exkurs, aber das ist zumindest, dass ihr es mal gehört habt, weil das Spannungsfeld kann ich uns nicht ersparen. Ein paar Gedanken dazu, wie es denn mit unserer Verantwortung jetzt aussieht. Ja, wie? Bin ich nur eine Marionette? Völlig ausgeliefert? Sind wir nur passiv? Ja und nein. Ich möchte das erklären. Eine Frage zuerst. Wir haben eben das Lied gesungen, Jesus, Retter der Welt. Könnt ihr euch noch erinnern? Darf ich euch eine Frage stellen? Hat er die ganze Welt gerettet? Wird Gott die ganze Welt retten? Könnte er die ganze Welt retten? Sagt das Evangelium, dass er das will und nur daran scheitert, dass einige Menschen halt nicht wollen? Versteht ihr, wenn wir sagen, dass das Evangelium seinen Ursprung im Himmel hat und Jesus sagt das hier, dann sagen wir damit, dass Gott souverän in diese Welt hineinwirkt und durch sein Evangelium das tut, was er sich vor Zeiten vorgenommen hat. Gott ist kein Bittsteller, sondern er tut souverän das, was sich vor den Zeiten vorgenommen hat. Ich möchte die Stelle lesen aus Epheser, das ist Epheser 1, ist hier vorne falsch. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach seinem Wohlgefallen, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Schaut, wir müssen also nochmal auf diese Tatsache schauen, die die Bibel deutlich bezeugt, und die für unseren Verstand einfach nur schwer nachzuvollziehen ist. Ich bekenne das, ich muss die Spannung auch aushalten, aber ihr eben auch. Eindeutig lehrt die Bibel, dass wir Verantwortung haben. Und deshalb befiehlt Gott. Ihr könnt in eurer Bibel lesen, dass Gott Menschen befiehlt, zu gehorchen, einen bestimmten Weg zu gehen. Und genauso eindeutig lehrt die Bibel, dass Gott souverän ist. Und jetzt müssen wir das festhalten. Die Bibel lehrt, dass weder seine Souveränität unsere Verantwortung aufhebt, aber auch unsere Verantwortung hebt seine Souveränität nicht auf. Das ist unsere Not mit diesen Texten, die Jesus uns zumutet. Ich gebe euch einige Beispiele. Weil Gott souverän ist, gibt er uns das, was wir brauchen, um gehorsam zu sein. Sonst würden wir nicht. Ich bringe euch ein paar Beispiele. 5. Mose 10. Da sagt Gott, weil der Mensch verantwortlich ist, beschneidet eure Herzen. Okay, was sagt er in 5. Mose? Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Ja, was denn nun? Wird nicht aufgelöst. Noch ein Beispiel. Die Verantwortung des Menschen, Hesekiel 18. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und was sagt er in Hesekiel 36? Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich Markus 11, Vers 22. Habt Glauben an Gott. Und Epheser 2, 8. Aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und dieser Glaube ist Gottes Gabe. Apostelgeschichte 2. Tut Buße. Tut Buße. Kehrt um. 2. Timotheus 2. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe? Und noch ein letztes Beispiel. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst. Und im selben Satz oder gleichen Satz danach sagt er, der Wind weht, wo er will, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es ist Gottes Wille. Versteht ihr, was ich damit ein bisschen zeigen will? Der souveräne Gott gibt den Menschen das, was sie brauchen, um ihre Verantwortung wahrzunehmen. Bisschen schwierig. Spannungsfeld bleibt. Ich will das nicht auflösen hier. Kann ich nicht. Also wir finden immer beides in der Schrift. Und hier in dieser Halle wird niemand im Detail diese Spannung rausnehmen können. Da können wir uns tot diskutieren. Es ist eine Wahrheit, die uns die Schrift zumutet. Niemand kommt zu Gott, der nicht von Gott gezogen wird. Das ist das eine. Und jetzt sehen wir nicht nur, dass wie der Vater Menschen zieht, sondern auch durch wen. Gehen wir weiter. Jesus sagt nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Durch wen wird gezogen? Durch den Sohn. Das heißt, Jesus ist der Lehrer Gottes. Selbst wenn jemand durch den Vater zu Jesus kommt, so hat derjenige nicht den Vater gesehen. Das ist doch wahr, oder? Keiner von den Menschen hat damals den Vater gesehen. Jesus sagt selbst, niemand hat den Vater gesehen. Sondern es sieht so aus, dass Jesus hier betont, ja, ihr lernt vom Vater, aber was Gott lehrt, das lehrt er gerade durch mich. Ich gebe euch Zeugnis vom Vater, denn ich kenne ihn. Ich komme vom Himmel. Das heißt, Jesus unterschied genau zwischen sich selbst und jedem Menschen, der zum Glauben kommt. Nur der von Gott ist, hat den Vater gesehen. Und diese Worte meinen, dass der bei Gott Seiende über Gott redet. Und wen meint er damit? Sich selbst. Der Sohn. Wie sagt er später seinen Jüngern? Wer mich gesehen hat, hat wen gesehen? Den Vater. Merkt ihr, warum die Juden sich aufgeregt haben? Hä, Sohn Josefs? Du sagst, dein Vater im Himmel? Schaut, die Juden hatten daher den Vater nicht verstanden. Sie haben ihn nicht gehört, weil sie Jesus noch nie mit diesem Blick des Glaubens angeschaut haben. Das wird aus diesem Text deutlich. Sie sahen ihn lediglich als jemanden, dessen Vater Josef war. Und darauf reagiert Jesus. Das heißt, Jesus sagt, damit kann keine Religion, die nicht zu Christus führt, von Gott sein. Keine Religion, die nicht zu Christus führt, kann von Gott sein. Und aus dieser Tatsache heraus leitet nun Jesus diese wichtige Wahrheit ab. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Er bleibt bei seinem Thema. Ob die Masse murrt, ob sie meckern, ob sie ihn kritisieren, es bleibt dabei. Er ändert nicht seine Meinung. Jesus wiederholt und bekräftigt das, was er durch das Wunder eingeleitet hat. Ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Merkt ihr wieder, es geht um Bleibendes. Die Leute wollten kurzfristig ein Brot. Und ihr sagt, darum geht's mir nicht. Es geht um Bleibendes. Er will nicht einen kurzzeitigen Kick geben, das uns beeindruckt, sondern Bleibendes geben. Wer an mich glaubt, denn ich habe den Vater gesehen. So sagt er das hier. Und nun wird hier ein großer Gegensatz von Jesus eingeführt, ein Kontrast, den ich gerne noch mit euch abschließend kurz betrachten will. Verse 49 bis 50, wir haben sie vorhin gelesen. Eure Väter, sagt er hier, haben das Manna in der Wüste gegessen und sind was? Gestorben. Und jetzt redet er von sich, das ist der Kontrast. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und was nicht tut, sterbe. Jesus stellt also hier dieses irdische Brot, dieses Manna, dem himmlischen Brot gegenüber und spricht dabei von euren Vätern. Und wer ist das andere gegenüber? Schwer zu erkennen, ne? Mann. Damit man davon esse. Keins von diesen beiden betraf die ungläubigen Juden, die ihm gerade zuhören, denn die Väter waren tot, dazu gehörten sie nicht. Und Mann, also die, die glauben, das sind sie auch nicht. Aber das ist das, was er sagt. Jeder, der glaubt an dieses himmlische Brot, wird ewig leben. Das Manna, das in der Wüste vom Himmel gesandt wurde, um die Israeliten körperlich aufrecht zu erhalten, konnte weder ewiges noch bleibendes Leben geben, noch geistliche Bedürfnisse decken. Und Jesus sagt, aber ich kann das. Ihr müsst zu mir kommen und glauben. Wisst ihr, was Manna heißt? Übersetzt? So viel wie, was bedeutet das? Was bedeutet das? Manna, das war so eine Speise, so Brötchen mit Honiggeschmack, irgendwie so in der Richtung. Es bedeutete, was bedeutet das? Man hätte fragen sollen, was bedeutet das? Man hätte davon essen sollen. Aber man nörgelte nur herum, wie das Volk im Alten Testament. Und dann im letzten Vers, da führt Jesus etwas Neues ein. Das ist jetzt noch wichtig. Fällt euch das auf, was hier jetzt neu ist? Ich bin das lebendige Brot, Vers 51, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, das ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wenn jemand dieses Brot isst, auch hier bezeichnet das Wort eine einmalige Handlung, also einmalig essen, nicht dauerhaft, sondern wer einmal von diesem Brot isst, das ist im Text die Bedeutung, einmalig isst, der hat Leben. Und in Vers 32 bis 35, das hatten wir, deutete Jesus an, dass es der Vater ist, der das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Und wir haben festgestellt, dass sich dies auf die Person von Jesus bezieht. Der Vater gibt den Sohn, aber hier wird nun was gesagt? Dass Jesus auch gibt, dass ich geben werde. Jetzt gibt der Sohn. Ist euch das aufgefallen im Text? Jesus gibt auch das Brot. Und wie definiert er das Brot? Komm, ich brauche Hilfe. Sein Fleisch. Warum macht Jesus noch komplizierter? Jesus identifiziert also jetzt das Brot mit seinem Fleisch und Jesus wird das Wort noch Fleisch noch 6-mal erwähnen in diesem Kapitel. Ab jetzt, ab nächsten Sonntag. Das half den Menschen damals überhaupt nicht, die Predigt besser zu verstehen. Im Gegenteil, sie wurden noch mehr irritiert. Warum? Was meinte Jesus damit, dass er sein Fleisch geben wird für das Leben der Welt? Es ging mit diesem Begriff Fleisch nun nicht mehr darum, dass er als Person herabkommt, sondern was er tun würde, nachdem er herabgekommen ist. Nämlich was? Als Mensch sein Leben am Kreuz geben. Ich gebe mein Fleisch. Johannes hatte das vorher bereits gesagt. Das Wort wurde was? Fleisch. Und es wohnte unter uns. Das heißt, ein Glaube, der seine Person akzeptiert, der sagt, ein netter sozialer Mensch, aber nicht anerkennt, dass er im Fleisch und Blut gekommen ist, dass Gott Mensch wurde, das ist kein wahrer Glaube. Das ist kein Glaube. Gott wurde Mensch. Und als Johannes alt geworden war, nachdem er das Evangelium geschrieben hatte, da war genau das eine weit verbreitete Irrlehre, dass Leute gesagt haben, Jesus war nicht Gott. Und dann schreibt er im Johannesbrief, im 1. Johannes 4, jeder Geist, der Christus im Fleische gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleische gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists. Wo findet ihr diese Haltung heute? In Kirchen. In Kirchen. Jesus ist im Fleisch gekommen. Jesus wurde Mensch, Gott wurde Mensch. Das betont er hier. Jesus war nicht nur ein netter Sozialreformer. Gott wurde Mensch. Und das Geben, von dem Jesus hier sprach, muss sich auf sein Opfer am Kreuz beziehen. Er gibt seinen Leib, sein Fleisch am Kreuz. Er gibt, der souveräne Gott gibt, damit wir kommen können. Was lehrt er uns hier also zusammengefasst? Man muss sich also sowohl seine Person, die vom Himmel gekommen ist, als auch seinen Opfertod am Kreuz im Glauben aneignen. So kommen Menschen zum Glauben. Gibt keinen anderen Weg. nur Jesus einen guten Mann sein lassen, war alles ganz nett, was er gesagt hat, ein paar ethische Tipps gegeben hat, das ist nicht der Punkt. Er deutet hier seinen stellvertretenden Tod am Kreuz an. Und alle, die dieser Wahrheit glauben, haben ewiges Leben und werden ewiglich nicht sterben. Vielleicht darf ich euch an der Stelle sagen, ich soll euch ganz lieb von meiner Frau grüßen. Manche wissen es noch nicht, sie hat am Mittwoch einen Herzinfarkt. Und die Ärztin hat mir gesagt, das war so knapp. Das war so knapp. Ärzte waren alle schockiert. Ich soll euch ganz lieb von ihr grüßen. Ihr geht's wieder gut. Am Montag kommt sie nach Hause. Aber wisst ihr, was solche Worte dann bedeuten? Der wird in Ewigkeit leben. Sven, was das bedeutet, was Jesus hier sagt. Ich möchte euch etwas geben, was ewig ist. Hört doch auf mit diesem kleinen Brot, was ihr heute haben wollt. Kurzzeitigen Kick. Gott will viel mehr. Jesus spricht hier prophetisch von seinem herannahenden Opfer am Kreuz, denn Jesus gab tatsächlich sein Leben als ewige Rettung. Und von diesem Augenblick an, liebe KfBler und Freunde, geschah etwas Bemerkenswertes. Ich deute das nur an. Statt als Reaktion auf ihr Murren die Wahrheit zu vereinfachen, wie gesagt, macht Jesus seine Botschaft noch schwieriger. Also nächsten Sonntag, wer keinen Bock auf schwierige Worte hat, schlaft aus. Er hat die Wahrheit angefangen, vor ihnen zu verbergen. Wisst ihr, dass Jesus das öfter gemacht hat, wo die Leute nicht glauben wollten, dass er anfing, in Gleichnissen zu reden. Er macht es noch komplizierter und sagt seinen Jüngern, ihr werdet die Gleichnisse verstehen. Sie werden es nicht verstehen. Das ist verrückt. Und das kommt. Jesus vertraute darauf, dass Gott denen sich offenbaren wird, die zum Glauben kommen sollen. Und was heißt Glauben? Bereitet euch auf Aussagen vor, sagen wir mal so, die für uns schwer zu verstehen sein werden nächsten Sonntag. Ab jetzt redet er von seiner Person selbst. Und er redet davon, dass die Menschen ihn essen müssen. Das macht die Predigt nicht einfacher. Und er sagt, wer mein Fleisch nicht isst, hat keinen Anteil an mir. Die Wahrheit wird weiter anhand von der materiellen Wirklichkeit erklärt, aber sie ist rein geistlich gemeint. Und da müssen wir durch nächsten Sonntag. Kommen ein paar von euch. Gut. Also, bevor wir den Abschluss dieser schwierigen Rede, ich kämpfe wirklich jetzt, ganz ehrlich, wenn ich die Wahl gehabt hätte, ich hätte das Kapitel übersprungen. Aber jetzt muss ich auch dran. Bevor wir am nächsten Sonntag über diese Rede weiter nachdenken, werfen wir noch einen Blick auf die Volksmenge. Was passiert hier? Gott hat die Rettung verheißen, die an die Person und das Werk Jesu gebunden ist. Das haben wir jetzt verstanden, ja? Das will Jesus sagen. Aber die Volksmenge hatte weiter kein Interesse an göttlicher Realität. Sie kamen vorbei, schnupperten ein bisschen, haben ja Jesus gesucht. Sie guckten ein bisschen, bewunderten ein bisschen, analysierten ein bisschen, philosophierten ein bisschen, lobten ein bisschen, empfahlen ihn vielleicht sogar ein bisschen. Aber das war alles. Der Schlüssel ist dann Vers 51, wo er sagt, wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und die Menge hatte kein Interesse, dem weiter nachzugehen. Sie reagierten nicht mit Glauben. Wie reagierten sie? Und da steigen wir nächste Woche ein. Die Juden stritten untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Sie haben es überhaupt nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden. Sie sagen, das ist ein Hohn. Wovon spricht der? Kannibalismus? Guck mal, die kleine Person soll für uns alle reichen. Die nörgelten schon wieder. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Er predigt, er lehrt und sie verstehen es nicht. Sie nörgeln schon wieder. Und deswegen wird das Thema nächste Woche sein, endlos diskutieren und am Leben vorbeirauschen. Denn genau das passiert, sie werden alle gehen. Leute, wer zum Glauben kommt, das ist ein Wunder Gottes. Ein Wunder Gottes. Wir müssen der KfB einfach einladen. Wer schon hier in der KfB ist, wer diese Worte hört, der kann davon ausgehen, dass der Vater lehrt. Was für eine Sicherheit, wenn du dann durchbrichst, sagst, Gott, kann ich zu dir gehören? Und ich sage, klar, wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. So, zum Glauben kommen. Jesus, ich danke dir, dass du klar geredet hast. Und wir bekennen, wenn wir in der Gruppe damals gestanden hätten, wir wären auch irritiert gewesen. Es sei denn, Dein Vater hätte uns innerlich mitgenommen, das zu verstehen. Bei so vielen hier hast du es getan. Deswegen sind wir bei dir, deswegen sind wir deine Kinder. Und deswegen behältst du uns. Wir danken dir für diese Botschaft und wenn sie hart ist, wir wollen sie hören und verinnerlichen. Nicht rumnörgeln, aber wirklich auch kritisch bleiben und wirklich verstehen wollen, Herr. Und bitten dich, dass du es uns weiter erklärst. Amen.